3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Ein herzliches Hallo, liebe Podcast-Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge The People Equation. Unser Thema heute, deutsch-amerikanische Beziehungen. Aber nicht die auf der großen politischen Bühne, sondern die auf der persönlichen und geschäftlichen Ebene. Meine heutigen Gäste haben beide viele Jahre ihres Berufslebens bei US-Konzernen verbracht, und mit ihnen will ich darüber sprechen, wie genau sich eigentlich die deutsche und die amerikanische Managementschule voneinander unterscheiden, ob das Decoupling der engen Wirtschafts- und Finanzierungsbeziehungen gelingen kann und wie die Chancen stehen, dass das Miteinander in Zukunft vielleicht doch wieder so eng werden wird, wie es früher mal war, wenn sich der politische Zeitgeist vielleicht mal wieder wandelt. Mein erster Gesprächspartner ist mein Co-Host, der Headhunter Paul Taaf, der in seiner CFO-Karriere unter anderem für die US-Konzerne Dell, Nike und Lear gearbeitet hat. Servus, Paul.
Hey, guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Gernot. Willkommen.
Und unser Stargast ist ein echter Top-Manager, der auf eine sehr erfolgreiche und mehr als 30-jährige Karriere zurückblicken kann. Die führte ihn durch die Finanz- und Strategieabteilung von Mercedes und BMW, dann zu Microsoft, wo er globaler CFO der Dienstleistungssparte war, und schließlich zu einem US-Familienunternehmen, das er bis vor kurzem 12 Jahre lang als CFO und quasi auch als eine Art Co-CEO mitgeleitet hat. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Gernot Leinenbach.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf die Unterhaltung.
Gernot, besonders interessieren uns heute natürlich deine Jahre in den USA. Was genau hast du dort denn gemacht und bei welchem Familienunternehmen warst du tätig?
Das Familienunternehmen nennt sich Homan. Das ist wirklich der Name auch der Familie. Ist mittlerweile 102 Jahre alt und immer noch in familiärer Hand, was ja auch relativ ungewöhnlich ist für Familienunternehmen. Das Unternehmen kommt ursprünglich, und das ist auch immer noch ein sehr großer Geschäftsbereich, aus dem Automobilhandel. Die haben vor 100 Jahren angefangen, in Süden von New Jersey Ford zu verkaufen in einer Dealership, also in einem Autohaus. Mittlerweile ist das Unternehmen angewachsen auf, in Deutschland würde man vielleicht sagen, einen Hidden Champion, fast 10.000 Mitarbeiter, mittlerweile 7 Business Divisions, über 12 Milliarden Dollar Umsatz, extrem erfolgreich und profitabel.
Und du warst erst Nicht-Amerikaner im Top-Management?
Ich muss sagen, bis heute war der einzige Nicht-Nordamerikaner im Management-Team, später Vorstand, den wir alles mit aufgebaut haben. Das Unternehmen wird primär von Amerikanern und Kanadiern geführt.
Das heißt, du hast ja 10, 12 Jahre lang mit Amerikanern und Kanadiern sehr eng zusammengearbeitet. Wie stark war denn der Kulturclash in dieser Zeit zwischen dir als ersten Nicht-Amerikaner da oben drin und dem, was die anderen so gemacht haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich war er eigentlich nicht sehr groß ursprünglich, da ich ja zuvor etliche Jahre in Kanada gearbeitet habe, also dort schon extrem mit der amerikanischen, nordamerikanischen Management-Mentalität, auch wenn die Kanadier, Amerikaner, Nordamerikaner, USA notwendigerweise gleich funktionieren, die gleiche Mentalität haben, gab es da keine großen Unterschiede für mich. Allerdings hat sich in vielen Gesprächen herausgestellt, für das lokale Management-Team, die Nordamerikaner in der Geschäftsführung, war es eine Riesenumstellung, insbesondere mit meiner Direktheit, die Dinge also direkt anzusprechen und auf Lösungen doch zu drängen nach der absolut notwendigen Phase des Smalltalks, der auch immer in jedem Meeting einen wichtigen Bestandteil darstellt. Das ist mir Gott sei Dank von diesem Unternehmen nicht zur Last gelegt worden, sondern wurde explizit von meinem Vorgesetzten, dem CEO, genutzt halt eben, um mich zum Teil auch einfach in den Ring hineinzuschmeißen. Okay, jetzt lass mal den Gernot dran, jetzt müssen wir das Thema zur Entscheidung bringen oder uns mal über die Fakten.
Crazy German Guy. Paul, du lachst, du hast das auch erlebt mit der Direktheit.
Ja, weil ich kenne das so gut. Ich weiß noch, wo meine Nike-Freunde aus Amerika bei uns in Frankfurt waren. Und der CFO, der Bob Falcone, kam zu mir in der Pause und hat gesagt, Paul, what the fuck is going on? Why are these Germans always saying no? Da habe ich gesagt, they don't mean it like that. Yeah. Also die Amerikaner mögen eher die blumige Umschreibung gerne, gell?
Absolut. Das Erste, was ich mir wirklich angewöhnen musste, und das war für mich ein mentaler Challenge, den ich aber schon meiner Zeit in Microsoft überbrücken musste. Ich kam von BMW, dann später, oder erst Mercedes, dann BMW. Und die deutsche Großkonzernmentalität, zumindest vor 20 Jahren, war auf jedem Führungslevel erstmal ein entscheidendes No. Er ging in jede Diskussion hinein, nein, das machen wir nicht, wegen 5, 6 Gründen oder einfach nur, weil es eine Veränderung ist oder weil sich gegebenenfalls auch die Führungskraft nicht entsprechend mit eingebunden gefühlt hat. Das war einfach so. Ich kann also fast sagen, ich schreibe es immer so gerne mit der No-Can-Do-Attitude im deutschen Management. Zuerst heißt es mal nein. Nein, das ist zu teuer, nein, das ist zu umständlich, nein, das ist noch nicht durchgedacht etc. In der amerikanischen Unternehmenskultur, nordamerikanisch, auch bei den Kanadiern, da habe ich auch einen, ist es eher die Tama, okay, das machen wir, eine Can-Do-Attitude. Lass uns mal drüber reden, wie wir das schaffen, wie wir die Obstacles, die Widerstände, die Schwierigkeiten überbrücken. Sicherlich, da kommt man sicherlich später dazu, manchmal auch zu schnell, dass man die Dinge eingeht, weil man sie noch nicht richtig durchdacht hat. Und das war für mich nach 2 lehrsamen Jahren bei Microsoft der Key zum Success, der, dass ich einfach in Meetings hineingegangen bin, nicht wie bei BMW und Mercedes, erstmal alles abschießen, sondern erstmal sagen, okay, das kriegen wir schon hin, jetzt lassen wir besprechen, wie wir das machen.
Genau, für mich ein krasser Unterschied zwischen den Kulturen war, und da ich in Irland aufgewachsen bin, bin ich natürlich von der, sagen wir mal, amerikanischen Kultur auch beeinflusst worden, viele, viele Iren in Amerika, etc., etc. Aber die Deutschen sind verglichen mit den Amerikanern extremst emotional. Und ich fand in der amerikanischen, beim Management und so, da gab es keinen Platz für Emotionalität. Es ging darum, die Sachen sachlich zu analysieren, sachlich zu verargumentieren, und Emotionalität hat da nicht stattgefunden. Ist das auch deine Erfahrung gewesen?
Ja, zum Teil, muss ich sagen. Also die Unternehmungen, die ich zum ersten hineingegangen bin, Homan, waren extrem emotional, extrem familiäres Unternehmen. Sprich, es ging eigentlich immer nur um das Thema, wie nimmt das der Kunde wahr, wie nimmt das der Mitarbeiter wahr, etwas, das ich aus deutschen Unternehmen und anderen amerikanischen Unternehmen überhaupt nicht wirklich gewohnt war. Deutsche Unternehmen sind emotional, aber nicht notwendigerweise Kunde first oder Client oder Mitarbeiter. Ich habe allerdings auch in oft vielen dann Kundengesprächen, Homan hat auch das Flottendienstleistungsgeschäft, eines der größten der Welt, das Who is Who der amerikanischen Industrie über alle Industriesektoren hinweg, sind Kunden bei Homan, dort mit vielen Großkonzernen verhandelt, auch Verträge, und da ist es genauso, wie du schon sagst, absolut rational, Smalltalk, ganz klar, damit beginnt man, dann geht es zur Sache. Und dann dienen oft nur noch Fakten als Basis der Diskussion, und die Emotionen, check them out at the door, bevor ihr entert.
Das finde ich krass, ehrlich gesagt, weil normalerweise es ist ja genau umgekehrt. Die Amerikaner immer Drama Baby, ein bisschen over the top, sehr emotional, weinen bei jeder Gelegenheit. Die Deutschen, die Knochen, die nie aus sich herausgehen und immer super sachlich sind. Ist es beim Management wirklich 180 Grad oder andersrum? Warum?
Im Geschäftsleben, Michael, im Geschäftsleben. Ich kann dir sagen, aus meiner Sicht, weil Emotionalität vergeudet Zeit. Die Amerikaner im Geschäftsleben, bei Nike, bei Pepsi, gut, der Michael Dell war ein bisschen anders, weil Michael ja der Gründer auch war. Aber es ging darum, don't waste any time. Get to your analysis, get to your arguments, and we'll discuss it on that basis. Die wollten immer ins Diskussion gehen. Das war das Geilste meiner Erfahrung. Die kamen zum Diskutieren. Und deswegen waren die schockiert, dass mein damaliger Geschäftsführerkollege hat gesagt, so, könnten wir Adidas so schlagen, zum Beispiel, ne, strategisch. Und der Jürgen, mit dem ich heute noch befreundet bin, hat häufig gesagt, nein. Und dann nochmal nein. Da habe ich in der Pause gesagt, Jürgen, du kannst nein denken, aber du musst es bitte erklären und die Leute abholen, dass du offen bist für eine Diskussion. Das hat er dann angenommen, ja. Aber das ist so kulturelle Nuancen, die schon super wichtig waren im Umgang. Ich meine, Nike ist ja von Beaverton, Oregon. Das ist ja eine ganz andere Kultur als New York. Also bei Pepsi war aus New York. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das war nicht nur faktenorientiert, genau, das war brutal hart.
Ja, das ist für mich das Entscheidende. Formalität ersetzt nicht Emotionalität. Ich sage, im deutschen Geschäftsmann sind extrem formal, aber auch oft extrem emotional. Auf der anderen Seite haben wir das vielleicht das mehr Informelle, dass man generell sich duzt etc. in diesem Meeting. Das lenkt aber absolut nicht von der Tatsache ab, dass es hier um Business geht. Ich kann 15 Minuten mich wunderbar über die Kinder, die Schulen, Baseball. Und dann schwenkt das von 0 auf 100 um in eine knallharte Business-Unterhaltung, die damit begonnen kann, dass ich mir eigentlich als Deutscher beleidigt fühlen könnte. Da muss man mit leben, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, das ist einfach die knallharte Verhandlungsführung. Jetzt geht es um Business und da werden auch die härtesten Knüppel aufgepackt, right from the beginning, um dich mal in die Ecke zu drängen. Und danach ist die Verhandlung vorbei, dann geht man nochmal ein Bier trinken oder zum Abendessen trinkt eine Flasche Wein und redet weiter über Football. Da ist eine gewisse Dickhäutigkeit gefragt, von uns zum Beispiel deutschen Geschäftsgebaren etc., wie geht man damit um? Anderen interkulturellen Bereichen, wie geht man darum, um, dass man keine klare Antwort bekommt? Ich habe viel mit Engländern, mit Franzosen, mit Italienern zusammengearbeitet. Ich muss sagen, von klassischen englischen Kollegen, mein Alter oder ein bisschen älter, kann ich mich heute noch erinnern, die haben mich zum Weißgut gebracht, Deutsch, weil ich keine klare Antwort bekam.
Ich wusste nicht,
wo ich dran bin. Jetzt hätte ich das persönlich nehmen können und damit das ganze Projekt in den Bach heruntergefahren. Oder ich musste mich adaptieren. Wie arbeite ich mit dem Kollegen? Das war das gemeinsame Ziel erreichen. Und das war keinerlei Böswilligkeit. Das war ein interkultureller Unterschied.
Das Thema, das Gesicht nicht verlieren, was ja in der asiatischen Kultur zum Beispiel super dominant ist, das heißt, das spielt bei den Amerikanern überhaupt keine Rolle. Also da geht es überhaupt nicht darum, dass man dem anderen auch einen Ausweg gibt oder sowas. Man knüppelt den Knallhart an die Wand, wenn der andere es zulässt, geht man da drüber wie ein Bulldozer und hat dann gewonnen und am Ende ist man trotzdem wieder good friend.
Oh, manchmal auch nicht, das ist auch klar. Also ich habe sicherlich Verhandlungen mit namhaften Unternehmen abgebrochen und habe gesagt, wir machen da nicht weiter. In Abstimmung mit den Eigentümern in dieser Firma. Aber ich sage, das ist ein Geschäftsgebaren, das halt kein Fundament bildet für eine langfristige Zusammenarbeit. Es gibt auch Ruflessunternehmen etc., die halt das Letzte aus Lieferanten herausnehmen etc. Und es eigentlich besser ist, aufzustehen und die Verhandlung zu verlassen. Aber es geht ums Business. Es geht darum, für die Firma das Maximale herauszuholen. Und das habe ich erlebt in der amerikanischen Geschäftswelt. Jeder Verhandlungspartner startet mit seiner Maximalposition. Eigentlich wissend, dass ich mich darauf am Ende nicht, sich niemand einlassen wird. Weil es eigentlich fast unverschämt ist, diese Forderung zu stellen.
Ja, aber ich möchte einen Punkt betonen. Da war immer eine gewisse Höflichkeit dabei. Ja, also Michael Dell, ein super höflicher Mensch, Phil Knight, super höflicher Mensch. Das ist Punkt eins. Das war immer höflich und sachlich argumentiert. Ich weiß noch, mein CFO in London bei Dell hat zu mir gesagt, darf das nicht in einem Podcast sagen, aber das sagt er, what's this fucking emotional masturbation going on here, Paul? Hat er gesagt, das ist wirklich die Wahrheit. Aber was die Amerikaner, Gernot, ich denke, du wirst mir da zustimmen, auszeichnet und wo sie mich inspiriert haben, waren deren Big Picture Blick. Die sind immer auf den Big Picture Blick gegangen, weniger unten in die Micro Details oder Macro Details in einen strategischen Kontext. Und das fand ich immer so geil.
Da stimme ich ja voll und ganz zu. Insbesondere auf der höchsten Geschäftsebene, auf der CEO-Ebene. Der CEO ist ja per se verantwortlich, nicht für die operative Führung des Gesamtunternehmens. Heutzutage, das machen COOs und Finanzgeschäftsführer und so weiter. Erst dafür zu, die Strategie zu entwickeln, die Vision zu entwickeln und die Strategien darunter primär zu entwickeln oder zumindest zu genehmigen und dann die Umsetzung von der höchsten Position entsprechend zu monitoren und kontrollieren, einzugreifen. Und das für mich unterscheidet von vielen Unternehmensführern, auch die ich in Deutschland kennengelernt habe, die sind viel mehr im operativen Geschäft. Verzetteln sich vielleicht irgendwo in irgendwelchen Zahlen oder KPIs, was für Unternehmensführer oft größere, und gerade die namhaften, über die man immer gerne redet, spielt das in tagtäglichem Bedarf nicht nur die Rolle. Da geht es darum, den Plan, die Vision zu erfüllen, das Big Picture und die Details. Wie gesagt, manchmal auch zu schnell, überlässt man anderen und dann kann es auch manchmal nicht funktionieren.
Das ist German Thoroughness, was auch mit unserer Ingenieur-DNA zu tun hat. Ja, also diese Ingenieur-DNA und unser komplizierter Ausbildungssystem, gerade im Finanzbereich, ist ja ganz anders als CPA in Amerika oder meine Qualifikation aus Schottland. Das prägt die Kultur, das hat aber auch Vorteile. Also wenn du einen Plan hast, dann am Ende mit German Management abgestimmt und auf einer sehr granularen Ebene und du setzt diesen Plan um, dann hast du ein gutes Ergebnis. Die Amerikaner können auch improvisieren, besser als wir. Ja, das mögen sie eigentlich ganz gut. 80-20, ja, das sind sie sehr pragmatisch.
Gehen die Amerikaner da zu viele Risiken ein? Hast du da als Deutscher im Management korrigieren, eingreifen können?
In meinem persönlichen Fall mit Homan, das ein sehr risikoaverses Unternehmen war, musste ich die Eigentümerfamilien, beide Familien und meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand der Geschäftsführung eigentlich dafür erzeugen, mehr Risiken einzugehen. Wenn die Fakten einfach dafür sprechen, die Risiken don't outweigh, also faktisch überlagern nicht in ihrer potenziellen Ausmaß die möglichen Opportunities, und das ist ja eigentlich so, dass es immer in der USA geht, dann let's go. let's go. Deshalb wurde ich auch geholt in meiner direkteren Einstellung. Dieses Unternehmen war ein Familienunternehmen, die halt über 92 Jahre hinweg Autos verkauft haben, recht erfolgreich, eines der größten Flottenmanagementgesellschaften gebaut haben, die aber nie eine eigene Innovation hatten, die immer nur ein Fast Follower waren.
Aber wie passt das zusammen, diese Let's-Do- oder Can-Do-Haltung? Wir starten was, auch wenn es noch nicht fertig durchdacht ist und gleichzeitig eine Risikoscheu.
Weil es, wir reden ja viel hier über Stereotypen, nicht jedes Unternehmen in der USA und auch in Deutschland hat die gleiche Mentalität, die gleiche Kultur, die gleiche Heritage etc. Es gibt da auch jede Menge Nuancen oder Shades of Grey. Dieses Unternehmen, Homan, musste ich dazu bewegen, explizit mit Risiken einzugehen, schneller zu reagieren, Early Signs zu akzeptieren, positive und negative und de facto nicht zu sagen, was man in der Vergangenheit macht, das hat immer funktioniert, deshalb wird es auch die nächsten 50 Jahre beginnen oder eine Unternehmensstrategie, die wir jetzt mal für 10 Jahre entwickelt haben, ist wie diese 10 Gebote ins Stein geschrieben, wird sich nie ändern. Das war die eine Sache. Auf der anderen Seite, viel über Kunden, über Partner, die ich kennengelernt habe, die fallen mehr in dieses klassische stereotypische Führungs- und Managementbild von amerikanischen Unternehmen. Für mich war es das Beste von beiden Welten. Ein Unternehmen, das sehr vorsichtig ist und damit grandios gewachsen ist, weil man eigentlich nie Fehler gemacht hat. Der CEO, der immer zu mir gesagt hat, Gernot, we are fast follower for the last 90 years and we've been fast so successful. And I told him, if you want me to do that, you better don't hire me. Because you're not going to be successful and grow in this fast moving world. Und das faktisch. Ich musste es komplett ändern, ohne diese fantastische Familien-, Mitarbeiter- und Kundenorientierung der Unternehmer zu kompromissen. Weil das war das Asset, das war der Core, das war das Secret Sauce. Wir mussten nur schneller werden. Und auch hier und da mal sagen, scheiß drauf, pardon my language. Wenn wir halt das Thema jetzt hier abschreiben, dann war es so. 9 out of 10 are going to be successful and they're going to outweigh all the risks, all the write-offs and so.
Noch eine Sache, was mir auffiel, was eigentlich für mich überraschend war in amerikanischen Unternehmen. Wenn der Chef was gesagt hat, wir machen es jetzt so, ja, dann wird es auch so gemacht. Und die Leute sind herumgelaufen und haben gesagt, der Paul will das haben und du musst das liefern. Da gab es keine Diskussion. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich eher in deutschen Unternehmen auch eine Diskussionskultur, auch teilweise harte Diskussion, gewohnt war und auch sehr geschätzt habe. Aber die Amerikaner, they respect the boss.
Du hast für Dell und Nike gearbeitet in der Phase, als sie gerade dabei waren, die Welt zu erobern und sich zu Weltmarktführern aufzuschwingen. Was hast du da im Thema Risikobereitschaft, Risikomanagement erlebt? Die müssen unglaublich risikobereit gewesen sein, sonst hätten sie doch gar nicht diesen riesigen Erfolg an Land ziehen können.
Also das erste Fehler, was Dell und Nike beides gemacht haben in Deutschland, ist die Kaliber von den Mitarbeitern war absolut weit, weit entfernt, um die Erwartungen von Amerika zu erfüllen. Also Nike weniger, aber Pepsi-Cola war eine absolute Katastrophe. 30 Leute im Controlling, ich habe mich von 23 von denen getrennt. Gut abgefunden und fair und so weiter und so. Muss man überlegen. Die haben überhaupt keine Chance gehabt, die Erwartungen aus Summers New York zu erfüllen. Das war Punkt Nummer eins. Aber risikoscheu waren die nicht. Pepsi hat ein Vermögen investiert, um von einem Franchise in einen Direktvertrieb zu gehen und hat jahrelang rote Zahlen geschrieben. Dell ähnlich, ich weiß noch, ein Anruf von dem Präsidenten von Dell Europe, von Paul Bell, cooler Typ, sagt, Paul, we need top line. Und da haben wir einen Auftrag von BMW gehabt, einen großen Auftrag, 13 Millionen Auftrag, aber richtig dick im Minusbereich. Ja, ich hätte mich nicht getraut, das zu machen. Und Paul hat gesagt, do it, Paul, we need the top line, um die Share Price halt und die Story on Wall Street zu unterstützen. Ja. Also risikoscheu, nein, im Gegenteil. Wir haben ja bei Lear Corporation auch wieder einen anderen Konzern aus Detroit, sehr bodenständige Menschen. Die haben da Aufträge bei BMW gemacht, wo das Pricing geschenkt war. Da haben wir dann die ganze Zeit daran gearbeitet, die Preise wieder nach oben zu ziehen. Also im Gegenteil, meiner Erfahrung, Familie ist wahrscheinlich anders, aber überhaupt nicht risikoscheu, sondern eher risikobereit.
Am Ende läuft es auf eine P&L, eine GMV, eine Szenario-Rechnung hinaus und comes back. If the benefits, the rewards outweigh the risk, für die Konzerne heißt das, let's go.
Ein anderes Wort, das hier gerade viel, das ich ganz interessant finde, war Ruthlessness, also Rücksichtslosigkeit im Management. Ihr habt das jetzt ein Beispiel der Verhandlungen gebracht. Jetzt gibt es ja noch eine andere Dimension, wie man ins Unternehmen reinwirkt als Führungskraft. was für eine DNA man auch oder was für eine Haltung man der Organisation vermittelt. Gernot, du hast für Steve Ballmer und Bill Gates gearbeitet und ich glaube, die beiden auch kennengelernt. Das sind jetzt zum Beispiel zwei Leute, denen man nicht nachsagt, dass sie Kind von Traurigkeit gewesen sind als Manager. Hast du dort diese Muscle-Lessons kennengelernt?
Absolut. Wenn ich kurz einhaken kann und das verknüpfe mit den beiden. Paul hat gesagt de facto, dass oft in amerikanischen Unternehmen der CEO fast gotthaft verehrt wird und de facto sein Wort Gesetz ist. Ich denke, das ist, und wir reden hier ja oft von Aktienunternehmen, von regulierten Unternehmen, wo es Board gibt, ein Management Board, das oft auch, wir haben ja keine zweistufige Board- und Aufsichtsratsstruktur in angloamerikanischen Unternehmen. Dafür kann ja auch ein CEO auch der Chairperson sein. Aber das ist Teil der amerikanischen Geschichte. Das begann mit Henry Ford, mit den Vanderbilts, der Rockefeller, geht jetzt weiter mit Jack Welch. GE war ein riesiges Unternehmen mit über 300.000 Unternehmen und jeder spricht nur von Jack Welch, der das Ding geleitet hat von seinem Schreibtisch bis in die kleinsten Details. Tesla, SpaceX, das ist Elon Musks. Und die Leute folgen Elon Musk fast wie der Messias oder sie hassen ihn wie den Messias etc. JP Diamond und JP Morgan ist the same thing. Da ist, wird ein Personenkult um diese Person aufgebaut, insbesondere wenn sie erfolgreich sein. Und hier kommt die Ruthlessness hinein. Amerika per se ist ein Land, das viel weniger reguliert war, zunehmend wird, insbesondere an den Küstenstaaten, aber weniger reguliert war als deutsche und europäische Unternehmen über Jahrzehnte. Bei Arbeitsvertragsrecht, Arbeitssicherheit. Und viele Unternehmen sind nur so extrem erfolgreich geworden, weil sie in gewissen Bereichen extrem ruthless waren. Wie viele Verfahren hat Microsoft verloren, weil sie Wettbewerb unrechtmäßig beeinflusst haben? On purpose. Das war ganz klar, dass da vielleicht auch Mitarbeiter gegebenenfalls über die Klinge springen müssen, wenn ich den Begriff so... Das war alles ganz klar, weil es geht darum, das Business auf jeden Preis zu wachsen. Because of Marktdominanz und Musk, he gives a damn about his people. Ich kenne so viele Leute aus den Tesla-Organisationen, die sagen, okay, Musk, Fremont Plant, die gebaut wurde für die ersten Tesla, Musk hat auf dem Boden geschlafen. Also diese ganzen Stories sind wahr. Die Pictures sind nicht gestellt, die sind nicht halt eben mit AI generiert. Aber er hat auch von seinen Leuten erwartet, dass die 17, 18, 20 Stunden arbeiten, bis die Fabrikationsmänner laufen. Arbeitsrechtsverträge hat ihn nicht interessiert. Und wenn du nicht mitgemacht hast, bist du rausgeflogen. Aber aus dem Amerikanischen, der Idealisierung von der Mentalität, das sind Führungskräfte, das sind Innovatoren, das sind Führungskräfte, die die Welt bewegen. Deshalb spricht man auch nur von ihnen und eigentlich weniger von den Unternehmen. Deshalb können die auch Dinge machen, die ein französischer Konzernführer, CEO oder ein deutscher Konzernführer gar nicht machen könnte. Da würde die Märkte schon gar nicht mitsprechen. Die Kapitalgeber, Investoren würden gar nicht mitspielen. Es gibt ein Buch von einem Professor Scott Galloway von der Columbia University New York, das heißt The Four. Und das redet genau über diese Ausnahme, Konzernlenker, Visionäre, die die Gesetzmäßigkeiten der normalen Märkte, der Finanzmärkte, der Kontrolleure komplett außer Kraft setzen. Da gehört die Ruthlessmäßigkeit extrem dazu.
Hast du das auch erlebt, Paul, von Phil Knight und Michael Dell, diese Ruthlessness?
Nein, in der Tat nicht. Der Phil Knight, ein absoluter Gentleman, als er den Aufzug getroffen hat, hat er immer nach unten geguckt, hat keinen Augenkontakt gesucht. Er hat seine Leute um sich herum und er hat sie unterstützt. Und bis heute hat keine externe CEO bei Nike Erfolg. Die haben jetzt vor fast 2 Jahren, haben sie auch wieder einen externen CEO, der kam von Google, glaube ich, gewesen. Da haben sie ausgetauscht und einen alten Bekannten, den ich auch kenne, reingebracht. Der macht das super. Nike is a very specific culture and DNA, wie Holman wahrscheinlich genau. Entweder man hat es angenommen, ich habe es geliebt über alles, oder man hat nicht reingepasst. Und da haben wir auch in Deutschland viele Leute gehabt, die nicht reingepasst haben. Michael Dell, ein total Gentleman, kam in Meetings mit seinem Papa. Sein Papa hat einen Rucksack. Und dann hat er gesagt während der Präsentation, hey Dad, what do you think about this? Absolut coole, nette Familie. Er hat 5 wunderbare Kinder, eine wunderbare Frau, die habe ich auch kennengelernt. Nee, Automotive, totally ruthless. Totally ruthless. Ich habe Live-Firings erlebt in Automotive. Als ich angefangen habe, bei Lear haben wir 2,5 Milliarden Umsatz gemacht. Am Ende haben wir 7,5. Das ist jetzt nicht meine Leistung, aber ich war beteiligt. Und da haben wir eine Akquisition gemacht von einem deutschen Unternehmen. Und der CEO von dem deutschen Unternehmen kam rein und hat die Präsentation angefangen mit Problemen. Ja? Probleme. Und Bob Rossiter, Gott schütze seine Seele, war der CEO EMEA. Und Bob hat zu ihm gesagt, Günther, your papers are waiting for you in the HR department. Der war raus. Die wollten mit Problemen nichts zu tun haben. Die wollten Lösungen haben. Ist ja auch meine Philosophie. Ist ja die Philosophie von allen erfolgreichen Leuten. Leider hat keiner ihn gecoacht. Das war kein schlechter Typ. Der hat super gute Kundenbeziehungen gehabt, ja. Was dann auch im Nachhinein nicht so toll war, ja. Aber das waren Guys, die sich hochgearbeitet haben von der Workfloor in Detroit, ja. Die waren auch nicht super ausgebildet. Die haben ein MBO hinbekommen, haben Millionen verdient, ja. Ken Way, der CEO, auch ein total bodenständiger Typ. Hard, aber fair auch. Ich meine, Automotive ist ganz tough, ja. Automotive ist brutal tough, ja. Heute noch mehr. Aber ich habe das überall genossen. Ich habe viel gelernt und möchte das wirklich nicht missen, alle Stationen.
Gernot, und jetzt hast du einen Cut gemacht. Du bist vor kurzer Zeit zurück nach Deutschland gegangen mit deiner Familie und machst jetzt auch was ganz anderes. Du berätst jetzt praktisch Startups, speziell aus den Bereichen Robotics und Automobilität und bringst auch über deine Rolle bei Futurazer Investoren mit Startups zusammen. Jetzt weiß ich von dir, und ich kann es hier vielleicht auch erwähnen, dass du die USA auch deshalb verlassen hast, weil dir das, was dort gerade passiert, ihr euch da nicht mehr so wohl gefühlt habt. Jetzt bist du wieder in einem Bereich drin, wo die Abhängigkeit von USA ja massiv ist. Also europäische Startups hängen ja an der Nadel des US-Kapitals, gerade die größeren. In den größeren Finanzierungsrunden siehst du eigentlich nur US-Investoren. Wie stark ist denn die Abhängigkeit da, beziehungsweise bist du da nicht tiefer in dem US-Thema drin, als du es sogar warst, als du dort vor Ort warst?
Also ich habe über Homan die Möglichkeit gehabt, in Corporate Venture Capital Organization mitzugründen, schon 2017, für strategische Investitionen, um faktisch Innovationen, ich sag mal, in das Unternehmen Homan hineinzukaufen, via Investitionen, weil wir selber zu dem Zeitpunkt einfach nicht innovationsfähig waren mit den gegebenen Strukturen, also ein Bypass gewählt. Damit habe ich schon begonnen, extrem viel im Bereich Elektromobilität, autonomes Fahren, Finanzdienstleistungssoftware, Finware, InsurTech und jetzt dann Robotik mit Startup-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich muss das etwas differenziert betrachten, deine Frage. Ich meine, Zugang zum Kapital ist für jedes Unternehmen, auch etablierte Unternehmen, extrem wichtig, aber natürlich auch insbesondere für Startup-Unternehmen. Ich bin eigentlich in der Hoffnung, dass das reine Abwandern von Kapital, wenn es denn wirklich passieren würde, ich sehe es nicht notwendigerweise im Moment, dass das passiert in der Venture Capital Szene, dass sich amerikanische Venture Capital Fonds, Investoren, Family Offices aus Investitionen in Europa zurückziehen. Warum sollten sie? Hier geht es um Business. Hier geht es am Ende um Profite, auch wenn man sich zum Beispiel als strategischer Investor positioniert, der normalerweise mehr bringt als nur Money. Ich sehe das momentan nicht. Wenn dem wirklich so wäre, hege ich die Hoffnung, dass doch noch ausreichend Kapital für die meisten europäischen Startups zur Verfügung wäre. Es werden ja auch immer mehr Förderprogramme aufgebaut, Plattformen für fast Crowdfunding aufgebaut etc., die die Gründerszene unterstützen. Aber natürlich ist ein enormer Pot an Kapital in den USA vorhanden. Die Amerikaner scheuen sich nicht, Notwendigkeiten zu investieren, scheuen vor Early Investments. Jetzt es geht gerade Peter Thiel mit dem Startup hier in München durch die Gegend mit den Kamikaze-Drohnen etc. Das ist ein Early Investment. Davon halten sich normalerweise viele amerikanische Fonds zurück, weil man dann aufgrund der Distanz und da man oft keine europäischen Prügelköpfe hat, noch nicht genug über das Businessmodell und die wirklichen Opportunities dieses Startups sich im Klaren sieht. Der Abgang von Kapital ist sicherlich ein Problem, aber da hoffe ich, ist genug noch über vorhanden. Ein anderes Problem ist für die europäischen Startup-Unternehmen, wenn ich jetzt keinerlei Zugang zu dem amerikanischen Kapitalmarkt mehr habe, sag mal nur, weil sich die Investoren zurückziehen, nicht noch, dass auch Regulierung oder die Trump-Administration auch einen anderen wahnsinnigen Plan kommt, hier Schwierigkeiten oder Hürden einzuziehen, verlieren dann auch diese Unternehmen den Zugang zu dem amerikanischen Markt. Das hängt wirklich davon ab, welche Rolle die Investitionen übernehmen. Homan zum Beispiel ist immer ein strategischer Investor. Er möchte, dass das Unternehmen nicht nur mit dem Geld, das man ihnen gibt, faktisch erfolgreich weiterarbeitet, sondern möchte, dass auch das Unternehmen weiter auf diesem Weg unterstützen, indem man zum Beispiel Vertriebswege versucht aufzumachen, Kunden weiter generiert, vielleicht selber die Produkte nachkauft, ihnen auch gegebenenfalls mit sogenannten Sweat Capital hilft etc. den amerikanischen Markt zu verstehen. Homan hat eine riesige Rechtsabteilung, die hat an mich berichtet. Die hat auch Rechtsdienstleistungen gebracht für die Startups, an die wir uns beteiligt haben. Also man kann das nicht schwarz-weiß. Ich würde immer hoffen, es ist genug Ersatzleistung da finanziell. Aber wenn ich keinen notwendigerweise amerikanischen Investor habe, der mir helfen könnte, in den amerikanischen Markt einzusteigen, wenn der Investor willens ist, dann kann das ein Problem sein.
Wir sind ja in Deutschland gerade auch dabei, bewusst uns ein Stück weit zu entkoppeln, nicht nur von China, sondern jetzt auch aufgrund der aktuellen Geschehnisse von den USA. Das ist ja auch ein Grund, ein Treiber der Entwicklung in der Startup-Szene, dass man da das Gewicht der Amerikaner zurückdrängen will. Wir haben jetzt gerade über die besondere Management-Schule der USA gesprochen. Wenn man sich jetzt reife deutsche Startups anschaut, wo die Early-Stage-Investoren aus Deutschland schon lange rausgekauft wurden, wo vielleicht noch 10-20% der Aktien bei den Gründern liegen und 80-90% bei großen US-Fonds, importieren wir dann nicht in unsere Hoffnungsträger der Zukunft diese Management-Kultur, die doch sehr stark anders ist als die deutsche? Bringen die ihre DNA rein in die Unternehmen, die sie finanzieren?
Das hängt wirklich wieder davon ab, wie stark sich der Investor in die aktuellen Belange des Unternehmens wirklich involviert. Wenn ich rein finanziell mich involviere als finanzieller Startup-Investor etc., dann halte ich mich normalerweise von solchen Diskussionen fern.
Genau, wenn ich da einhaken darf, weil wie du weißt, ich mache auch gerne Startups und das läuft ganz gut. Ich finde, die amerikanischen Venture Capital Fonds, die in Startups investieren, sind super gut aufgestellt. Die haben Erfahrungen im Startup-Markt in Amerika, die bringen ihre Learnings mit, bringt das Management auch weiter. Und da gibt's unheimlich viel Geld zu verdienen in diese kleine innovative Startups mit unique Business Models. Ja, das ist entscheidend an der Stelle. Also amerikanische Geld, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass amerikanische Geld weiterhin nach Europa fließt. Die großen Häuser wie KKR, die geben das ganz offen bekannt, dass Deutschland und Europa chosen investment territories und einige anderen auch. Es gibt ja viele Opportunities hier, viel low hanging fruit in deutschen Unternehmen, die unterkapitalisiert sind, die ineffizient sind, das ist ja mein tägliches Brot, mit den PEs zusammenzuarbeiten. Also die Opportunities gibt's. Und die Sicherheit in Deutschland ist deutlich mehr gegeben als in Amerika aus bekannten Gründen zurzeit.
Und die sind ja auch interessanterweise überhaupt nicht empfindlich, gell? Aber man könnte ja denken, wenn die jetzt hier lesen, was weiß ich, Deutschland will sich von Amerika lösen oder sowas, würde ja der Deutsche vielleicht auch sagen, okay, wenn ihr mich nicht wollt, dann bin ich weg, so ein bisschen empfindlich, ja, wie wir sind. Aber den Amerikanern ist das salopp gesagt scheißegal, oder? Wenn die hier ihr Geld deployen können und gute Investments sehen, gute Opportunities sehen, ist denen völlig egal, ob sie willkommen sind oder nicht.
Es geht ums Geschäft. Wir müssen hier unterscheiden. Es gibt Amerikaner und es gibt Donald Trump. Wir haben keine Probleme mit den Amerikanern an sich. Wir haben Probleme mit Mega, Trump und Vance und sogar Rubio auch mittlerweile, ja. Aber nee, wir müssen da unterscheiden. Wir wollen uns entkoppeln. Wir wollen die Abhängigkeit von der Regierung abbauen. Wir wollen uns nicht beleidigen lassen oder belehren lassen, wie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das wollen wir nicht. Und da muss unser europäischer Stolz auch her, ja. Ich meine, es gab ein Beispiel, wenn ich das sagen darf, ist ein bisschen politisch, aber der amerikanische Botschafter für Frankreich, ja, ist eingeladen worden zum Meeting in der französischen Regierung, Außenministerium. Es ging um irgendwelche Franzose, der ums Leben kam. Der ist nicht gekommen. Und dann hat der Außenminister in Frankreich gesagt, okay, dann hat er keinen Zugang mehr zu unserer Regierung in Paris. Das ist Schwiegervater von Ivana Trump. Und der hat dann gesagt, okay, ich treffe mich mit den Außenministern, wir regeln das. Also die Eier werden auch sehr klein, wenn man dagegen geht.
Jetzt Ausblick, es kann ja auch besser werden. Und da würde mich von euch beiden die Meinung interessieren. Im Moment entfremden wir uns auf verschiedenen Ebenen, auf der persönlichen Ebene, auf der geschäftlichen Ebene. Es geht ein bisschen auseinander. Jetzt kann es ja sein, dass sich in ein paar Jahren der politische Zeitgeist in beiden Ländern wieder annähert. Glaubt ihr, dass wir dann das, was sich in den deutsch-amerikanischen Beziehungen, in der deutsch-amerikanischen Freundschaft 70, 80 Jahre lang aufgebaut hat, dass wir das sehr schnell wieder aufbauen können? Oder geht gerade was unwiederbringlich zu Bruch?
Paul hat es für mich richtig gesagt. Ich glaube, es gibt keinen, zumindest sage ich mal, in der Businesswelt einen Anti-Amerikanismus oder eine Anti-Deutschland-Bewegung. Jeder, der versteht, dass das amerikanische Wirtschaftssystem die kapitalistische Marktwirtschaft ist und wir eine soziale Marktwirtschaft haben, versteht Marktwirtschaft. Und Marktwirtschaft benefitet von größeren Märkten, Zugang zu größeren Märkten, barrierefrei, tariffrei. Das hat die letzten 100 Jahre fantastisch funktioniert. deshalb sind so viele amerikanische Unternehmen so, so reich geworden, weil natürlich ist Amerika, Nordamerika, die USA ein riesengroßer Binnenmarkt. Aber wenn ich die ganze Welt mit meinen Produkten und Services beliefern kann, ohne jegliche Einschränkungen, dann ist das so viel mal mehr. Genauso in Deutschland. Und wir reden hier immer noch wirtschaftlich. Und ich gehe davon aus, dass es keinerlei, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeinen Wirtschaftsführer, Unternehmensführer in den USA gibt, der sagt, dass das, was Trump macht, außer er wird irgendwie vor die Kamera gestellt, das Mikrofon ins Gesicht gerissen etc. und er hat Angst vor nächsten Twitter-Nachricht von Trump, dass er sagt, das ist die tollste Idee seit geschnittenes Brot. Deshalb gehe ich davon aus, dieses Doomsday-Szenarien, die ausgemalt werden, dass nach der Trump-Ära, die irgendwann zu Ende geht, oder auch eine Vance-Ära, dass faktisch die Länder nicht mehr zueinander finden, nicht nur kulturell, nicht nur zwischenmenschlich, sondern wirtschaftlich, da glaube ich nicht daran. Es wird eine Zeit lang dauern, weil halt unglaublich viel kaputt gemacht wurde, dass die Firmen nicht mehr vernünftig miteinander arbeiten können. Aber das haben sich die Firmen ja nicht ausgedacht, das hat mich die Administration ausgedacht. Und das wird dauern, aber in der Zuversicht.
Meiner Erfahrung nach, die Deutschen haben die Amerikaner immer geliebt. Natürlich nicht alle, aber grundsätzlich gab es hier sehr viel Liebe für die Amerikaner. Und diese Liebe leidet ein bisschen unter der Führung von Trump und seinen Extremisten da. Ja, ich glaube, wir müssen das, was Trump veranstaltet, auch sehr positiv sehen. Das ist ein Wake-up-Call, den wir gebraucht haben in Europa. Es ist Zeit, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten und Kulturen entdecken und viel selbstbewusster mit dem umgehen als bisher. Ja, was danach kommt, ich glaube, das Vertrauen ist schon sehr angeknackst. Ja, das glaube ich schon. Und wenn ich die Kanadier, deine Freunde in Kanada sehe, ich meine, der Mark Carney, der ist ein hervorragender Chef an der Stelle, der macht das super smart. Aber da bleibt was hängen, dass man sagt, eine Abhängigkeit von Amerika will ich nicht mehr haben. Das heißt nicht, dass ich mit Amerika nicht mehr arbeiten will. Aber diese Abhängigkeit führt dazu, dass wir mehr mit Indien machen, mehr mit Südamerika machen. Ja, und das ist auch gut für uns. Das ist doch gut für uns. Insofern sehe ich das nicht alles als negativ, was Trump angeht, auch wenn ich einen Hass ihm gegenüber entwickelt habe. Da stehe ich dazu.
Ich denke, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Das kostet 5 Euro, Gernot.
Ich bin Gernot nicht, der war nicht da, war so lange in den USA.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir werden nicht in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Implementierung des Marshallplans ohne die Amerikaner. Ganz klar. Wir brauchen den amerikanischen Markt. Die Amerikaner brauchen die europäischen Märkte genauso. Aber dass man sich absolut blind auf einen Partner verlässt, der viele Jahre, Jahrzehnte nicht im Stich gelassen hat, hat sich halt jetzt leider in das Gegenteil umgekehrt. Aber dass man ein neues Selbstvertrauen aufbaut, sagt, ich sage das gar nicht opportunistisch. Sag, ich mache mit dir Geschäfte, solange wie das gut funktioniert. Wenn du mir Steine weglegst, wenn du mich über den Tisch ziehen willst, ja, dann mache ich halt nicht mehr mit. Da muss das Selbstbewusstsein aufgebaut werden. Aber muss ich auch klar sein, wenn da mal die Tür zu ist, zumindest zeitweise, hat das Konsequenzen. Die Amerikaner sagen eine Sache. You cannot bake your pie and eat it at the same time. Du kannst nicht von allem das Beste haben. Du musst Kompromisse machen, mit den Konsequenzen leben. Das ist für mich das größte Problem, dass wir keine Kompromisse eingehen wollen, weil die schmerzhaft sein werden.
Wir sind die GIs alle dankbar, die ziemlich spät im Zweiten Weltkrieg reingekommen sind, muss man auch dazu sagen, aber ihr Leben geopfert haben. Dieser Marshallplan war kein Geschenk für Europa. Die Amerikaner haben sehr viel Geld damit verdient. Wir waren ja dankbar, dass sie es gemacht haben. Wir sollten nicht naiv sein. Die Amerikaner haben immer ein Business Interest, wenn sie was machen. Immer. Es kommt nicht aus dem großen Herzen Motivation, sondern es geht um Business. Und das müssen wir erkennen. Amerikaner sind Business getrieben. Es geht um Erfolg. Es geht um purer Kapitalismus. Und das müssen wir erkennen. Wir haben ein anderes Geschäftsmodell.
Und damit schließt sich der Kreis zu dem, was wir in der ersten halben Stunde besprochen haben. Paul, man könnte denken, wir machen das öfter miteinander, so gut wie das eingespielt ist. Ich würde aber mal sagen, ich schließe mal mit dem Ausblick, hoffen wir das Beste, dass sich die Lage wieder verbessert, dass sich die Stimmung wieder verbessert und dass wir dann, wie nach jedem guten Streit, dann vielleicht auch das Vertrauen wieder aufbauen können, wieder zueinander finden können. Auf jeden Fall fand ich es als jemand, der noch nie in amerikanischen Unternehmen gearbeitet hat, super erfrischend, mal eure Insights dazu zu bekommen, was dort passiert, wie die arbeiten. Sehr interessanter Podcast. Lieber Gernot, Paul und ich bedanken uns bei dir ganz herzlich für deinen Besuch bei unserem Podcast.
Danke an euch.
Absolut. Du musst wieder nach Frankfurt kommen, Gernot, und dann gehen wir wieder essen, quatschen ein bisschen.
Jederzeit.
Und natürlich wünschen wir auch euch allen da draußen eine gute Zeit. Wir danken auch euch für eure Zeit und euer Interesse an unserem kleinen Podcast. hoffen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr erfolgreich seid, habt Geduld mit unseren amerikanischen Freunden und vielleicht sehen wir und hören wir uns ja bald mal wieder hier bei The People Equation. Bleibt positiv und bis zum nächsten Mal. Euer Michael, heute zusammen mit Gernot und Paul. Bye, bye.
Bye, bye. Ciao.